Heute zu Gast eine Tausendsasserin im allerbesten Sinne. In Franken aufgewachsen, nach Berlin umgesiedelt und architektonisch wirkend in der Uckermark. Sie hat mit Mode zu tun und mit einem Ferienhaus, welches wirklich außergewöhnlich ist und verschiedenste Architekturpreise gewonnen hat. Seid gespannt auf unseren heutigen Gast.
Herzlich willkommen zum Hausgeflüster-Podcast mit Holger Maurer. Dem Podcast über außergewöhnliche Ferienhäuser und die Menschen, die sie zum Leben erwecken. Ob historische Gebäude, Design- und Architektur-Highlights oder nachhaltige Rückzugsorte. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen und erzählen die Geschichten dieser besonderen Orte und ihrer Macher. Bereit? Let's go!
Hier kommt ein Partner unseres Podcasts. Wer von euch da draußen mag besonders schöne Uhren? Dann mal aufgepasst. Wisst ihr, was ich an einem guten Ferienhausurlaub besonders liebe? Sich in der Zeit mal wieder zu verlieren. Kein Minutentakt, keine Termine. Zeit wird wieder das, was sie früher mal war, nämlich ein Gefühl. Genau dieses Gefühl hat sich Meistersinger mit seinen mechanischen Einzeigeruhren zur Aufgabe gemacht. Ja, richtig gehört, Einzeiger. Meistersinger baut unverwechselbare Luxusuhren, die entschleunigen. Für Menschen, die nicht jeder Sekunde nachjagen, sondern den Moment wieder genießen wollen. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es verändert den Blick auf Zeit und auf das Leben. Wenn ihr auch spüren wollt, wie sich Zeit anfühlen kann, dann schaut mal auf meistersinger.com/hausgeflüster vorbei und sichert euch eine kleine Überraschung. Wir danken Meistersinger für die Partnerschaft. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder Holger Maurer mit dem Podcast Hausgeflüster. Wie ihr wisst, vermiete ich mit meiner Frau zusammen, Jessica, die Ferienhäuser Moselchalets und das Design-Ferienhaus, das Farmhaus. Heute habe ich mich auf den Weg gemacht in die Uckermark. Es gibt noch eine weitere Folge mit der Uckermark oder aus der Uckermark. Und ich habe mich heute mit Johanna getroffen. Und das Tolle ist, mit Johanna könnte man... Das habe ich jetzt schon gemerkt, nach anderthalb Stunden Vorgespräch. Wir könnten uns, glaube ich, 10 Stunden unterhalten. Johanna ist wahnsinnig vielseitig, hat ganz, ganz viel zu erzählen, macht ganz, ganz viel. Und am besten lassen wir sie selber mal erzählen, wer sie so ist und was sie so macht. Hallo Johanna, herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch wollte ich schon sagen. Herzlich willkommen hier im Podcast Hausgeflüster. Toll, dass wir bei dir zu Besuch sein dürfen.
Ja, sehr gerne und danke, lieber Holger. Und wie du schon gemerkt hast, erzähle ich gerne. Wer bin ich? Woher komme ich? Ich komme aus einem kleinen Dorf in Franken eigentlich, bin aber teilweise aufgewachsen im Allgäu. Und als ich dann in Berlin mich angesiedelt hatte und 2 kleine Kinder hatte und als Modedesignerin noch selbstständig war und Textildesignerin und Künstlerin, hat mich dann eine Freundin mit hierher genommen in die Uckermark und es hat mich total an meine Kindheit erinnert im Allgäu und ich habe mich sofort hier in die Gegend verliebt und beschlossen, dass wir hier, wenn es irgendwie möglich ist, mit Freunden zusammen vielleicht ein Wochenend-Hideaway uns bauen für uns selber. Ja, und eigentlich bin ich Modedesignerin und Textildesignerin und Textilkünstlerin und arbeite hauptberuflich an der HTW Berlin, habe da eine Professur für nachhaltige Mode und Textildesign.
Toll, ja.
Und mit großem Spaß arbeite ich da auch mit den Studierenden. Das ist wirklich was, was einem wahnsinnig viel gibt. Und genau, und bin dann eigentlich zufällig oder also nicht absichtlich zur Vermieterin geworden. Okay. Wie es so vielen so geht, ist es eben so gekommen, dass wir dann durch wirklich lange Wirren und Irren und nach intensivem Suchen auch mit den Freunden ein Grundstück gefunden haben. Die Freunde haben sich dann verabschiedet und haben gesagt, sie wollen doch lieber ein altes Haus kaufen. Mhm. Mein Mann Dirk Preuß, der ist Bauingenieur und auch vom Bau, der ist Maschinenschlosser. und kennt sich eben auch gut aus mit Bau, im Baugewerbe. Und dann hat er gesagt, ach, ich wollte schon immer mal ein eigenes Haus bauen. Wir haben dieses Grundstück gefunden, dann bauen wir eben ein Haus.
Man baut sonst natürlich immer für andere.
Genau. Ja. Und dann wollte er mal für sich selber bauen. So. Und dann haben wir überlegt, wen wollen wir denn als Architekt nehmen. Und dann hatte ich so einen Freund aus der Kindheit und dann haben wir so ein bisschen angefangen. Der hat dann gesagt zu mir, ja, Hanna, ein Haus ist kein T-Shirt, also da müssen wir schon dies und jenes beachten. Und dann der kam aber aus Würzburg und das war dann alles ganz umständlich und dann haben wir das wieder abgebrochen und haben gesagt, nee, wir müssen doch jemanden aus Berlin suchen. Und dann habe ich Dirk gefragt, was ist denn gerade dein Lieblingsarchitekt, mit dem du zusammenarbeitest? Und dann meinte er spontan, Thomas Kröger, das ist der, den ich am tollsten finde. Und dann habe ich gesagt, ach, der wird doch nichts für uns machen wollen, der ist doch schon so ganz bekannt und so. Und dann hat der gesagt, ach, wir fragen ihn jetzt einfach. Und Thomas hat dann, wir haben uns dann getroffen, wir kannten uns ein bisschen, hatten uns ein bisschen so angefreundet und dann hat er gesagt, ja, natürlich, mache ich gerne was für euch. Ich will doch auch mal ein Haus bauen. Ich habe noch nie ein Haus von Grund auf gebaut. Ich habe immer nur umgebaut oder einen Bestand gebaut oder nach strengen Vorgaben gebaut. Und dann hat er sich das Grundstück angeguckt und hat vom schwarzen Haus und hat dann gesagt, wie toll, machen wir. Ich habe sowieso zufällig in der Nähe ein anderes Haus, was ich gerade baue, was ich umbaue. Und dann habe ich mit Dirk gesagt, okay, was wollen wir überhaupt machen? Mir war ganz wichtig als Farbfrau auch, dass ich viel Licht habe und wollte gern wie so ein Glashaus im Grünen auf der Wiese sitzen, wie so ein Erdhörnchen rausgucken. Und das war das Briefing, was wir hatten für Thomas.
Ja, Thomas ist ja mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, schon seit langer Zeit ein sehr renommierter Architekt, auch für Ferienhäuser, ne?
Genau,
der macht sich viele Ferienhäuser,
ja.
Ja, und genau, du hast es eben gesagt, ich wollte es noch ein bisschen geheim halten, aber genau, jetzt haben wir es raus. Es geht um das Schwarze Haus in der Uckermark. So, es ist wirklich auch ein bekanntes Haus, weil es ein sehr außergewöhnliches Haus ist und es hat viele Architekturpreise gewonnen.
Das stimmt und das war aber gar nicht so beabsichtigt.
Sehr gut.
Also wir haben, das ist ja vielleicht immer am besten, wir haben das wirklich also gebaut nach unserem Herzenswunsch. Also wir haben einfach gesagt, ich hätte gerne dieses Licht und Dirk wollte gerne, dass es also möglichst unauffällig ist. Und am Anfang gab es so Vorgaben von Dirk, möglichst nur einen Stock und so. Das haben wir alles verworfen natürlich, weil wir Thomas die Freiheit geben wollten. Und Thomas wollte eigentlich was machen, was die Landschaft möglichst wenig berührt. Und dann haben wir gesagt, ja, so eine Art Scheunentypus wäre ganz gut. Hat dann wirklich sich in der Gegend viel umgeguckt. Er liebt die Gegend auch, kannte die Gegend auch gut und war dann mehrfach am Grundstück. Und dann kam er eben mit diesem Art Scheune-Langhaus uns als Entwurf. Und dann habe ich schon zu dir gesagt, wenn es zu verrückt ist, dann stoßen wir uns unter den Tisch an und wenn es uns gar nicht gefällt. Aber natürlich war das überhaupt nicht nötig. Das hatten wir so als Backup gemacht.
Aber
es gab keine blauen Flecken. Nein, es gab nur große Begeisterung. Wir haben aber dann auch noch Sachen geändert. Also Thomas wollte am Anfang in die Seite, wo jetzt das Bad ist, die Küche machen. Und dann habe ich gedacht, nö, dann kochen irgendwie die Männer immer zusammen und ich darf dann alleine da an der Seite den Abwasch machen. Machen wir nicht. Wir haben die Küche rumgezogen. Ich wollte die Badewanne freistehen beziehungsweise zur Landschaft hin haben. Ich wollte noch mehr Glas, als am Anfang geplant war. Und so entwickelten wir dann zusammen, natürlich auf Grundlagen von Thomas' Entwurf, das Haus. Und Dirk hatte dann große Lust, das umzusetzen und hat sich dann ein Jahr Zeit genommen, mit seiner kleinen Bautruppe das Haus selber zu bauen, also zu konstruieren, zu bauen. Und natürlich in Bauüberwachung von Thomas' Büro und Thomas. Und sehr viel Handarbeit, sehr viel Experiment und so ist das Schwarze Haus gekommen und leider, wie so oft, hat sich der Preis verdoppelt.
Das höre ich fast in jedem Podcast von jedem Ferienhausbetreiber.
Das beruhigt mich, ja.
Und von allen Eigentümern. Es hat nachher mindestens irgendwie 30%, bei den meisten aber das Doppelte mehr gekostet.
Genau, also und dann, die anderen Freunde waren ja abgesprungen, wir wussten finanziell dann uns gar nicht anders zu helfen und hatten auch gedacht, ja, es ist ja auch ein Teilen. Dann gab es auch so ein Projekt von einem englischen Philosophen, der auch Ferienhäuser gebaut hat, um Menschen, die Architektur begeistert sind, eine moderne und gute Architektur näher zu bringen. Das war auch mein Gedanke. Mhm. Und so, also weil ich ja auch Kulturvermittlerin bin als Lehrende an der Hochschule. Und dann war auch die Idee wirklich, dass man das Leuten zugänglich macht, weil die Klasse Architekten, die Thomas Kröger eigentlich ist, sind ja oft Leuten, die einen normalen Geldbeutel haben, gar nicht zugänglich.
Richtig,
oder
ja.
Eben, außer man ist ein totaler Freak und gibt dann sein ganzes Geld dafür aus. Das wollten wir nicht. Also wir wollten, deswegen sind unsere Preise, glaube ich, immer noch recht moderat, weil wir einfach Leuten, die Spaß haben an Architektur, auch das zugänglich machen wollten.
Das finde ich ganz toll. Und wir lieben ja selbst auch diese langgezogenen Langhäuser, heißen sie ja auch. Das war auch unser Gedanke beim Farmhaus. Das hat auch genauso einen ganz langen und recht schmalen Baukörper, weil wir diese Scheunenform, diese uralte Scheunenform so lieben. Und wenn man vor dem Schwarzen Haus steht, sieht man das. Das ist, sieht so toll aus, es ist recht schmal, ich weiß, ich schätze so 6 Meter.
Genau, sechs Meter.
Und aber wahrscheinlich 25 Meter lang.
26.
So. 26, genau. Ja. Okay, gut geschätzt.
Ja, gut geschätzt.
Und es ist einfach so eine tolle Proportion, finde ich. Und um vielleicht den Konzeptgedanken ganz kurz in meinen Worten zu erklären, du kannst dann nochmal genauer später drauf eingehen, wenn man genau zu dem Haus auch kommt. Man kann sich vorstellen, es ist wirklich ein Scheunenkörper. Und in die Mitte dieser Scheune oder dieses Langhauses ist ein Block gesetzt, ein Raumblock. Und der nimmt ziemlich viel auf, Schlafbereiche, Badbereiche und so weiter. Das heißt, man kann an beiden Seiten des Hauses komplett durch das Haus entlang gehen, also an den Fensterfronten. Super schön gemacht. Aber
genau.
Wie gesagt, zum Haus kommen wir später nochmal. Jetzt bleiben wir oder gehen wir nochmal ganz kurz zur Uckermark. So, man weiß ja immer oder man hört immer, die Uckermark ist so das Hideaway auch der Berliner. Ist es nur das oder kommen mittlerweile auch viele, viele Leute aus irgendwo anders Deutschland her?
Also ich glaube, dass tatsächlich auch woanders her Leute kommen, weil inzwischen auch tatsächlich viele architektonische gute Beispiele hier sind und die Leute auch neugierig sind. Also wir haben auch Leute aus Frankfurt, wir haben auch Leute aus der Schweiz, viele, mhm. Weil die sagen, ja, das ist ja für so tolles Design, muss man in der Schweiz das Doppelte bezahlen und die einfach natürlich die Berge kennen und vielleicht auch schon in Italien waren und einfach mal was anderes sehen wollen. Und auch, weil die Bevölkerungsdichte hier wirklich, also man kann hier auf preisgekrönten Wanderwegen gehen, mhm. Und trifft sonntags bei schönstem Wetter keinen Menschen. Also es ist
das
wirklich.
Das müsste man mal am Starnberger See versuchen.
Ja,
ne?
es ist wirklich schon, das ist der Luxus, den man hier hat. Das ist wirklich, also es gibt hier wenig Luxusrestaurants, wenig anderen Luxus, kein Shopping, kein, aber was wir ja aus Berlin kommt, auch gut finden. Wie die Bevölkerung das hier findet, ist nochmal ein anderer Punkt. Aber es ist eben sehr, sehr einsam hier im positiven Sinne, sehr reizarm, meinte eine andere Designerfreundin.
Ja, schön. Ja.
Und das kann man hier halt gut genießen. Deswegen sind schon auch andere internationale Gäste, viele auch, die tatsächlich in Berlin sind und die dann auch einfach in die Landschaft wollen und in die Natur, weil hier wirklich, man hat das Gefühl, hier ist noch viel mehr Natur, weil es auch eine Gegend war, die immer schon wenig besiedelt war, die immer eigentlich auch wenig Landwirtschaft hatte, weil die Bodenpunkte hier nicht so gut sind und die eher so mit Viehzucht und hier standen viel Vieh auf der Weide und Milchwirtschaft, aber jetzt keine, nicht wie in Schleswig-Holstein oder so, das war jetzt nicht die Kornkammer. Hier sind die Schläge groß durch die LPG, das ist auch toll, wenn man hier durch die großen Felder dann, wenn zum Beispiel Raps blüht oder so, was natürlich jetzt auch wieder für die Biodiversität ein anderer Punkt ist, aber für die Designerin in den Menschen, oder ist es natürlich ein schöner Anblick. Und die sanften Hügel sprechen halt sehr, also man fühlt sich hier sehr geborgen in der Landschaft. Es sind hier viele Wälder, viele Seen und gefühlt auch in manchen Ecken noch eine sehr intakte Natur, eine Biodiversität, die in Deutschland seinesgleichen sucht. Auch, also hier gibt es Kraniche, ganz viele Störche, ganz viele verschiedene große Greifvögel, Seeadler, Fischadler. Ich habe noch nie so viele Vögel in meinem Leben gesehen.
Ich habe noch nie so viele Kraniche gesehen wie in den letzten 2 Tagen, wo wir jetzt hier in der Uckermark. Es ist wirklich Wahnsinn, ja.
Richtig genau, toll. Das sind, also das ist auch mir aus Bayern kommt, ist mir das am Anfang, war ich total geflasht. Jetzt hat man sich dran gewöhnt. Ja. Aber also hier sagt sich auch wirklich Fuchs und Hase, gute Nacht. Es ist wirklich sehr einsam. Hier gibt es den Wolf, also wir haben hier Filmaufnahmen vor der Tür, den Wolf. Und also es ist eben sehr einsam, das mögen die Leute aus der Stadt und auch die Internationals. Also es sind schon viele Berliner, aber auch da in Berlin, ich würde sagen, wir haben viele Kreative aus Berlin, die natürlich sich das Haus anschauen wollen, aber die auch, natürlich gibt es ja in allen Ländern, dass die Kreativen auch die Natur sehr mögen und dann auch sich Gegenden suchen in der Natur, gibt es in Vermont, in allen möglichen Gegenden, in Großstädte in der Nähe sind, gibt es auch eine gewisse Community, die dann eben einfach sich so bildet in schönen Landschaften. Es ist einfach das Bedürfnis, das man dann hat.
Verständlich, 1,5 Stunden außerhalb von Berlin ist genau die richtige Fahrt, um runterzukommen, wenn man aus der Stadt raus will. Also das kann ich schon sehr, sehr gut nachvollziehen. Das Schwarze Haus wurde 2012, glaube ich, fertiggestellt.
Genau.
Bauphase 2011-12 so.
Genau.
Und in den letzten Jahren hat sich ja gerade im Ferienhausbereich unheimlich viel getan, im auch schönere Architektur, hochwertigere Häuser. Ich glaube, so 2012 war das noch die absolute Ausnahme. Die letzten 10 Jahre ist da, glaube ich, relativ viel passiert. Und ihr werdet, Dirk und du, ihr werdet immer wieder, habe ich es jetzt auch in der Vorbereitung gelesen, als die Pioniere der Uckermark betitelt. Ja, und es ist so gut nachvollziehbar, weil so ein Haus zu dem Zeitpunkt gab es einfach nicht. So, wie fühlt sich das an für dich, als Pionierin der Uckermark genannt zu werden?
Also ich finde das gerechtfertigt. Also wir haben ja wirklich auch viel gewagt. Also wir haben wirklich in unser ganzes nicht vorhandenes Geld von der Bank mit viel Überredungskünsten.
Danke an die Banker da draußen.
Ja,
die
genau.
Da
danke, ja. Danke. Noch also wirklich das hier finanziert und es war ein Wagnis und wir waren wirklich, also viele Freunde von uns haben gesagt, also geht doch wenigstens an die Ostsee, also was ist denn da in der Uckermark, da ist doch nichts, und das fanden wir aber gerade so toll. Also ich habe in New York studiert und Madrid studiert und war in vielen Großstädten schon, habe in Istanbul gelebt und ich habe wirklich auch die Großstädte erlebt und wollte einfach, es war mir so wichtig, so einen Gegenpol dazu zu haben. Ich weiß einfach, wie wichtig das ist, wenn man in so einer Metropole ist und dann noch mit Kindern, dass es so einen Ort gibt, wo man so einfach sein kann und wo man eigentlich nichts will.
Ja.
Und das war auch der Anfang. Wir wollten eigentlich nichts. Und dann haben wir aber eben Thomas getroffen und haben zusammen dieses Haus entwickelt. Oder Thomas hat für uns das entwickelt und wir haben ein bisschen mitgeredet, so rum war es. Und dann ist es halt entstanden. Es war wie so ein, ich glaube, es war einfach so ein Nerv damals, den wir getroffen haben, dass viele das vielleicht gedacht haben, aber sich wenige das getraut haben. Vielleicht auch nicht die Möglichkeit hatten. Dadurch, wir hatten ein Netzwerk, der hat den Bauhintergrund, ich habe den Designhintergrund. Das ist auch eine gute Kombi.
Ja.
Und ich konnte die Webseite selber gestalten, weil ich auch Webdesign mal gemacht habe eine Zeit lang. Ich konnte die ganzen Pressearbeit selber machen und so weiter. Das war einfach, auch so eine Art Glücksfall, dass wir das so zu der Zeitpunkt einfach am richtigen Ort oder für die richtige Community gebaut haben. Ich glaube, da war sowieso so eine Ruralität. Die Städte wurden voller. Auch Berlin hat sich verändert, war nicht mehr das dieses Kreative ist auch sehr kommerziell geworden.
Ja.
Viele Leute wollten auch flüchten oder haben einen Fluchtpunkt gesucht in der Stille. Und da waren wir einfach schon auch, ich würde sagen schon, wir waren Pioniere. Wir haben das schon auch gewagt und sind in die Wildnis gegangen.
In Anführungsstrichen. Die Wildnis, ja, für den Berliner ist es totale Wildnis hier.
Ja, absolut, also ich weiß, dass wir hatten so, also es war dann so ein Shooting von der Modelabel im ersten Jahr und dann kam wirklich so ein großer Adler, so ein Seeadler, und hat so einen Hasen vor so zwei Girls irgendwie mit hochgenommen. Die war, also das blanke Entsetzen stand im Gesicht. Und dann habe ich gesagt, ja, es kommt vor hier.
So,
ne? Ich habe auch noch nie vorher Seeadler gesehen. Und genau, also es hat sich so angefühlt. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so, weil jetzt ist es schon sehr viel mehr Häuser sind hier, sehr viel mehr Berliner auch in den Dörfern. Das war eine lange Entwicklung, natürlich.
Genau, das muss man, glaube ich, dazu sagen, weil ich meine, seit 2012 sind natürlich auch viele Jahre vergangen jetzt. Also es ist jetzt nicht innerhalb von 2 Jahren hier plötzlich überschwemmt worden von Berlinern. Das hört man ja auch ab und zu mal. Also genau. Da muss man schon auch die Kirche im Dorf lassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, und es ist auch so, dass tatsächlich auch die Häuser, die Berliner auch, weiß ich nicht, schon in den kurz nach den 90ern gekauft haben oder teilweise auch Berliner, Ostberliner dann vor der Wende auch hier Künstler sich hier niedergelassen haben, kennen wir auch einige, die das auch schon erkannt haben, wie toll das hier ist. Das gab es ja schon immer. Sogar in den 20ern gab es hier Künstlerkolonien von Berlin aus. Aber ich glaube, dass es einfach, dass die Faszination, die hier ausgeht, dass das einfach schon immer, sozusagen von so einer Großstadt heraus sind, das war hier eigentlich schon immer so. Aber wir haben eben dann das nochmal so in so ein Haus gegossen, in so einen Sehnsuchtsort gegossen mit den Fähigkeiten, die wir damals hatten oder die wir noch haben. Wir machen ja weiter Projekte. Das war einfach so ein... ich glaube, wir haben einfach den Nerv der Zeit getroffen.
Ja. Du hast eben schon gesagt, es kommen Gäste, die sich natürlich für die Architektur interessieren. Außerdem, wie der Name schon sagt, ist das Haus schwarz, also innen und außen. So, das heißt, es ist natürlich auch, wie das Erlebnis einfach mal zu haben, in einem schwarzen Haus ein paar Tage zu sein. Welche Gäste kommen noch außer den Architekturinteressierten? Oder sind es nur die?
Nein, es kommen tatsächlich viele Architekten und Architektinnen, die sich das anschauen wollen. Aber tatsächlich haben wir auch viele Leute, die einfach die Natur und die Landschaft sehen wollen, die einfach mal so ein ganzes Haus und ein großes Grundstück für sich mit ihren Kindern und vielleicht auch Hunden, wir erlauben ja auch Hunde im schwarzen Haus genießen wollen, die auf dem Dorf mal eigentlich wohnen wollen, in der schönen Architektur. Es kommen viele Menschen, die einfach die Natur mögen und sich so eine besondere Landschaft und so ein freistehendes Haus anschauen wollen, die gar nicht so unbedingt wissen, dass Thomas Krüger inzwischen so ein Architekt ist und es viele andere Ferienhäuser von ihm entwickelt gibt, die einfach nur das Haus schön finden, begeistert sind und gar nichts mit Architektur zu tun haben. Und es sind alles Mögliche, alle möglichen Communities und Berufe. Sehr, sehr viel, sehr junge Leute.
Ah, okay.
Kommen auch und finden es toll, weil es einfach, also wir hatten den Vorbesitzer von einem Grundstück, der hat sich das Haus dann einmal angeguckt, das war ein 75-jähriger Herr, der auch so noch international unterwegs war, und der kam rein ins Haus und meinte, das ist ein Partyhaus. Also es ist ein Haus, in dem man gut Party feiern kann. Was wir eigentlich gar nicht, ich glaube, das ein oder zwei Mal gemacht haben.
Ja.
Ja, was man auch gar nicht will, genau. Ja. Was wir auch in unseren Richtlinien ja verbieten.
Ja.
Weil es ist ja auch dann was Unkontrolliertes. Natürlich darf man schöne Essen machen und so bei uns. Aber
klar.
Also es ist einfach ein Haus, was so einlädt, so zusammen zu sein. Und ich glaube, auch die Gruppen, die bei uns kommen, so können bis zu 10 Leute bei uns schlafen, die genießen das auch. Das ist das Besondere an dem Haus, dass man tatsächlich wenig seine Ruhe hat. Also man ist eigentlich immer zusammen, sogar in der Badewanne, wenn man nicht kann, dann mit den Leuten in der Küche sprechen.
Wenn man will, ne? Man kann sie abschauen.
Aber man kann es auch ab, natürlich.
Ja.
Also das ist, glaube ich, das, was Leute schätzen. Und das sind nicht nur Architekten. Also ich... Und die Creative Crowd, sondern es sind tatsächlich auch einfach junge Menschen, die was sich sowas anschauen wollen, was Experimentelles, am Experimentieren sind, selber vielleicht mit Wohnraum gucken wollen, wie es ihnen damit geht, mit den Höhen, mit den Schiebetüren, mit so einer Koje, ich glaube, die so für sich selber was ausprobieren wollen.
Ja, genau. Das erleben wir auch. Bei uns kommen auch recht viele Gäste, die genau vor so einer Bauphase sind, die dann sagen, ach, wir fahren gerade ein bisschen rum und gucken uns mal an, wie fühlt sich das für uns an und wie sind die großen Fensterflächen und so. Und ich glaube, das macht total viel Sinn, auch sowas zu machen, dass man 3-4 Nächte mal in einem Haus verbringt, was Elemente hat, die einen total vielleicht für das eigene Haus interessieren. Ja?
Genau. Das haben wir auch ganz viel. Das ist ja dann auch sehr inspirierend. Und wir kriegen dann auch, wie ihr bestimmt auch, dann immer wieder auch Mails. wir sind so inspiriert von euch, jetzt trauen wir uns das zu machen, ja. Und wir sehen, das ist gar kein Problem, und das hat uns so gut gefallen, wir haben uns da so wohl gefühlt in diesen Kojen, hätten wir nie gedacht.
Genau.
Und also das kriegen wir schon, und das auch, hört sich auch, also höre ich auch gerne, und ich finde das auch, tatsächlich ist es mir wirklich eine Herzensangelegenheit, Leuten das zugänglich zu machen, und ich finde, in Deutschland, eigentlich haben wir das Bauhaus, das ist meines Erachtens auch schon ein bisschen überschätzt ist im Ausland immer, aber gut, meine Tochter studiert am Bauhaus.
Gut.
Ich will dazu jetzt nichts mehr sagen,
es ist
auf jeden Fall.
Natürlich.
Aber da wir so eine tolle Tradition eigentlich haben, für das haben wir in Deutschland jetzt aktuell eben außer wenige Architekten nicht so eine gute Baukultur. Also das deutsche Traumhaus will man sich eigentlich nicht so richtig vorstellen. Also es ist von,
sag ich mal,
90% der Menschen würden wahrscheinlich nicht sich so das als Traumhaus vorstellen. Aber umso wichtiger finde ich, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, sowas zu sehen, was relativ Radikales, auch Klösterliches, Einfaches,
ja.
Was das Schwarze Haus ist, dass man dass es eben sehr bereichernd sein kann und man sich dafür entscheiden kann, auch sowas zu machen.
Genau, also das merkt man sofort, diese Einfachheit, die das Haus hat. Und trotzdem ist es ja so beeindruckend. Also es ist nicht pompös, sondern genau das Gegenteil. Also durch diese Reduziertheit, aber ohne kahl und leer zu sein. Also einfach durch diese klugen Gedanken, kluge Planung, genau überlegen, wo kann ich welchen Raum wie nutzen, macht es einfach total Spaß, diese Einfachheit zu genießen, glaube ich. Das ist sicher ein großer Punkt, warum Leute das Haus buchen und dann kommen. Ja.
Ja, und es ist ja auch jetzt gerade mit den Ressourcenknappheiten auch klug, so ein Haus zu bauen, der das eben jeden Platz nutzt und es einfach ist, weil es ist dann auch einfach in der Herstellung. In der Pflege geht so.
Das
sind schon experimentelle Oberflächen, die wir schon auch jährlich nacharbeiten müssen.
Ja.
Haben wir Gott sei Dank jetzt jemanden gefunden, der das gerne macht.
Okay.
Aber es ist ja auch eigentlich ein moderner Gedanke, den sicherlich auch natürlich die Bauhäusler hatten. Ne?
Ja,
das sind wir dann
richtig.
Doch wieder beim Bauhaus. Die wollten ja auch vereinfachen. Die kamen ja natürlich aus den Zeiten nach dem Jugendstil und so, da wollte man natürlich auch dieses Radikale. Insofern ist es schon auch, glaube ich, so in der Tradition. Aber es ist halt trotzdem sehr, sehr gemütlich und wenig zwanghaft. Ich finde, das Haus hat so nichts Zwanghaftes, was oft andere moderne Architektur oder auch so pompöse Architektur hat. Ich finde, das ist so fast wie so eine japanische Hütte auch. Also es ist halt so was...
Ja.
Also überhaupt eine Hütte, also weil es halt diese Holzstrukturen hat. Und wir wollten eigentlich das drinnen nach draußen holen. Also sowohl das Holz als auch den Asphalt. Das ist ja auch wirklich echter Asphalt, der da drin ist. Also wirklich eingebracht mit so kleinen dampfenden Eimern.
Super cool. Ja.
Gibt es auch noch einen Film dazu. Eine Straßenbaufirma hat den auch gemacht. Und also das sollte eigentlich auch so ein Respekt vor dem, was wir sowieso vorfinden und das benutzen und da auch eine gewisse Achtung und Wertschätzung dafür haben und so ein, ja, das Alltägliche auch reinzuholen ins Haus und in die Wohnung und aber das eben zu schätzen als Umgebung und das sehr schlichte, also fast mondän einfache, hat mein Vater mal gesagt. Also das hat so einen Luxus dadurch, dass es so einfach ist.
Ja.
Also wie bei, ja, ist ein bisschen wie so Schill Sander mit dem ganz einfachen, schmalen Krägen.
Ja, stimmt,
aber,
genau. Ja.
Aber das ist, weil da das ich aus dem Mund komme.
Ja.
Ja, aber es ist eben so, dadurch, dass es halt so schlicht ist, müssen halt die Materialien dann auch so authentisch sein, damit es überzeugt.
Sonst funktioniert es nicht.
Sonst funktioniert es nicht. Also wenn da irgendwie haben da auch wirklich versucht, sehr natürliche Materialien nur zu nehmen.
Seht ihr euch, Dirk und du, seht ihr euch als Gastgeber oder seht ihr euch als Menschen, die Orte schaffen? Oder welche Worte würden dir noch einfallen?
Also auf jeden Fall Menschen, die Orte schaffen. Ich habe ein bisschen, also ich, wir versuchen Gastgeber zu sein, so gut wie möglich. Wir kommen nicht aus der Branche. Also sowohl Dirk als ich nicht. Und ich habe einen totalen Respekt vor Profis. Also vor, es gibt ja auch auf Urlaubsarchitektur gibt es ja Menschen, die haben das in der x-ten Generation, sind die Hoteliers oder beschäftigen sich damit. Und natürlich können wir da nicht mithalten. Das sind, aber wir versuchen einfach von uns selber auszugehen. Und ich glaube auch, dass das Klientel, was wir haben, unsere Gäste sind, glaube ich, auch in dem unserem eigenen Klientel. Und versuchen für dieses Klientel von uns selber ausgehend einfach einen tollen Ort zu schaffen. Und ja, das sind mal Spinnenweben oben im Dach. Und ich glaube aber, dass unser Klientel das nicht stört, aber dass vielleicht ein Klientel, die das Doppelte bezahlen würde und eben in anderen, woanders unterwegs sind normalerweise, dass die das stören würde. Und das, finde ich, muss man auch beachten. Wo kommt man her? Was will man? Und wir sind nicht der Superluxussektor. Das können wir nicht. Mhm. Insofern sind wir schon Gastgeber, aber in einem Segment, was wir selber so einschätzen können. Also ich würde mich das gar nicht trauen, in so einen Superluxussektor zu bauen. Und in einem günstigeren Sektor, ja, da kommt man sowieso nicht rein, weil die Art, wie wir bauen mit dem Experiment, ist immer einfach auch, hat einen gewissen Preis für die Qualität und dann muss man einfach einen bestimmten Preis nehmen. Aber also für Luxus zum Beispiel, weiß ich nicht, das bin ich gar nicht, sind wir gar nicht ausgebildet. Ja. Haben wir gar nicht die Heritage.
Weil
wir
ja, ich ja glaube, für dieses richtige Hoteliers-Gastgeber sein, so wie man es, wie man sich ja vorstellt und wie man es kennt, ich glaube, dafür muss man erstens vor Ort sein. Ja, auch, das seid ihr ja auch nicht.
Nein.
Klar, ihr habt euer kleines System hier vor Ort aufgebaut mit Reinigungskräften und so weiter, aber ich glaube, man kann das so in der Gänze so richtig sich reinsuhlend nur dann machen, wenn du selber vor Ort bist. Dann begrüßt du die Gäste selber, du verabschiedest sie selber, du bist da, wenn irgendwas fehlt, du wirst angerufen und so weiter. Und das kannst du, glaube ich, nur herstellen, wenn du dauernd vor Ort bist.
Ja, wir sind schon auch viel vor Ort, ich würde mal sagen schon 60%. Also zumindest Dirk, und wir kümmern uns meistens auch schnell, wenn es ein Problem gibt, das können wir schon leisten, aber eben nicht dieses Hotelier. Also wenn man, ich war zum Beispiel in Gut Haferleiten in Birnbach, heißt es, glaube ich.
Bad Birnbach, ja.
Genau,
ja.
Und da ist es wirklich so, also das sind einfach Profi-Hoteliers, die sind da, wird man schon anders empfangen. Also das ist einfach, ne, wir stellen quasi diesen Ort, den wir geschaffen haben, zur Verfügung, weil wir den selber so toll finden und versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Und ich glaube, es gelingt uns auch in den meisten Fällen.
Aber ich glaube, das ist ja auch das, was die Menschen da draußen immer mehr suchen, auch durch diese Corona-Zeit. Das hat ja auch einiges nochmal verändert. Und der Ferienhausurlaub ist ja so immens gewachsen in den letzten Jahren, nicht zuletzt durch Corona. Weil viele Leute sagen einfach, ich will meinen Platz haben. Ich will da nicht mit einem anderen irgendwie dauernd rumstehen am Buffet oder sonst irgendwo. Also nichts gegen Hotelurlaub, um Gottes Willen. Ja, ich glaube, in der Mischung liegt dann auch am Ende das Tolle. Aber deswegen kann ich das so gut nachvollziehen. Bei uns ist es ein ganz ähnlicher Antrieb, einen tollen Ort zu schaffen, wo Menschen für sich alleine privat eine gute Zeit haben können. Und egal, was sie machen, ob sie nur da sitzen mit dem Buch in der Hand oder ob sie bei uns in den Weinbergen, hier bei euch in den Seen oder an den Seen oder wo auch immer unterwegs sind, macht mit diesem Ort, was ihr bespielt, ihn wie ihr wollt, aber bespielt ihn so, dass er euch gut tut.
Ich glaube, die Definition von euch könnte ich da ganz gut unterschreiben und auch Dirk sicherlich, weil wir wollen einfach nur diesen Ort schaffen und wir wollen natürlich, dass die Leute sich wohlfühlen und den sich zu eigen machen für die Zeit, in der sie da sind. Das ist ja auch toll, wenn man so ein Haus für sich zur Verfügung hat.
Genau, das eigene auf Zeit, ja.
Genau, und und ich glaube, dass es auch toll ist, wenn zum Beispiel bei uns Besuch ist und dann sind Kinder da, die rennen dann erstmal im Haus rum und die finden es ganz toll, dass es sozusagen kein Ende hat, dass es so ein Rundgang ist und schmeißen sich von oben aufs Sofa und finden es ganz toll. Also Kinder finden das Haus ganz, ganz toll. Das finde ich auch bemerkenswert. Das ist für mich ein Kompliment, weil das dann so ein natürlicher Ort ist, was eben so was nichts Künstliches hat. Natürlich sind es auch die Oberflächen. Also klar will man nicht, dass die Gläser irgendwie alles, aber die kann man wieder sauber machen. Andere Sachen sind schwieriger sauber zu machen und zu maintainen. Aber das hat mich total gefreut, als ich das gemerkt habe, dass Kinder sich so wohlfühlen in dem Haus.
Schön, ja.
Weil es einfach anscheinend so ein Bedürfnis entspricht, von Menschen so rumzulaufen und sich so das zu eigen zu machen.
Träumst du auch manchmal vom eigenen Pool zu Hause? Stell dir vor, die Sonne scheint, du trittst hinaus auf deine Terrasse und da ist er, dein eigener Pool. Das Wasser glitzert, die Luft riecht nach Sommer, kein Flugticket, kein Hotel und kein Stress. Nur du, deine Familie und dein Zuhause. Genau das ist die Welt von Nova Komet und wir durften das auch in unserem eigenen Ferienhaus, das Farmhaus, erleben, wie schön dieser Pool glitzert. Nova Komet schafft Poolträume mit echter Leidenschaft, persönlicher Beratung und über 30 Jahren Erfahrung. Ob ein maßgeschneiderter Pool, eine elegante Poolüberdachung oder ein stylisches Pooldeck. Bei Nova Komet bekommst du höchste Qualität, modernes Design und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt. Und für dich als Zuhörer dieses Hausgeflüster-Podcasts schenken wir dir jetzt eine kostenlose und unverbindliche Erstberatung von Nova Komet. Geh einfach auf novakomet.de/hausgeflüster oder klick auf den Link in den Shownotes. Nova Komet, dein Sommer, dein Pool, dein Moment. Wir danken Nova Komet für die Unterstützung des Podcasts. Das spielt gleich bestimmt nochmal am Ende des Podcasts mit in den Gedanken, wie fühlt sich das Haus an. Aber bevor wir dahin kommen, würde ich gern noch kurz sagen, ihr kommt nicht zur Ruhe. Ihr wollt gar nicht zur Ruhe kommen. Das schwarze Haus ist nicht genug, sozusagen, um es mal in James Bond-Titeln zu verfassen. Ja. Es kamen neue Projekte dazu. Es ist jetzt schon wieder ein neues Projekt im Gange. Erzähl uns von dem Mittleren, was schon fertig ist, kurz.
Genau, das Mittlere ist die kleine 8 und das ist uns wirklich auch so, wir hatten es eigentlich nicht geplant. Wir waren eigentlich schon froh, dass wir das Schwarze Haus erstmal fertig hatten und dann auch mal 2 Jahre Ruhe. Und dann hatten wir einen größeren Urlaub. Ich hatte einen Aufenthalt beruflich in Amerika und dann ruft mich wirklich in den Rocky Mountains die Förderbehörde an und also die Tourismusagentur Uckermark und sagt, wir arbeiten hier mit der Förderung zusammen, ihr habt das so toll gemacht, ihr habt so einen Meilenstein hier für unseren Tourismus in der Uckermark, wir würden euch wahnsinnig gerne fördern. Wollt ihr nicht nochmal was machen, was förderfähig wäre, also ein Altbau? Also das gibt eben bestimmte Förderrichtlinien und könntet ihr euch das vorstellen? Wir würden euch dazu gerne animieren und dazu unterstützen und dann haben wir gesagt, okay.
Ach so, das ist ein schöner Anruf, oder?
Das fanden wir ganz toll. Und das war kurz bevor wir den Preis gewonnen haben, 2014. Und dann haben wir gesagt, okay, dann suchen wir mal so entspannt und haben tatsächlich dann kurz darauf, hat uns unsere Nachbarin gesagt, dass ihre alte Nachbarin verkaufen will in einem Nachbardorf ein Haus. Mhm. Und ein altes Siedlungshaus, das genau eben in die Förderrichtlinien gefallen ist. Und dann haben wir Thomas zum Abendessen überredet und ihn
zum Siedlungshaus überredet.
Und haben ihn ein bisschen alkoholisiert, dass er dann trotzdem sein Büro ihm verboten hatte, das nochmal zu machen. Irgendwelche Einzelhäuser hat er uns aus Freundschaft und auch weil es in natürlich, was kann man aus so einem Siedlungshaus machen?
Ja, spannend, ja.
Was gibt es her? Hat es ihn dann doch auch gereizt und dann haben wir ihn dafür gewonnen und haben wieder so ein, auch das zusammen, die Oberflächen auch, es war wirklich auch wirklich um jede einzelne Oberfläche gerungen und es war wieder eine sehr ganz tolle Zusammenarbeit in großem Vertrauen und in also großer Wertschätzung. Genau, und dann ist die kleine 8 entstanden. Und die ganz anders, also eher cozy, wie so ein kleines Fruchtkörbchen innen mit Farben und mit Split-Level und Kamin und ähnlichem Sofa, schon auch inspiriert und ein bisschen die Sprache vom Schwarzen Haus, aber von der Farbigkeit ganz anders, vom Feeling und das Grundstück nicht so groß, aber dafür mit einem ganz tollen Gartendesign, ein Gartendesigner, der recht inzwischen auch bekannt ist dadurch, ja. Rainer Elstermann, der mit uns das realisiert hat und inzwischen auch fast, also sehr viel für Thomas Kröger macht und wir alle wirklich auch sehr befreundet sind inzwischen, was ja auch immer ein gutes Zeichen
toll,
ist.
Toll, wenn
ja
es danach weitergeht, genau. Ja.
Genau. Und dann haben wir dieses Projekt entwickelt und es war auch ein langwieriger Prozess und auch wieder mit Auf und Ab, wer selber schon gebaut hat, der weiß, wovon ich rede. Ja. Immer wieder neue Sachen. Ah, die Ecke ist abgerutscht, irgendwelche neuen Kellerräume wurden entdeckt. Also natürlich die Kosten wieder sind in die Höhe gegangen, wie immer, obwohl man sich so vornimmt, dass man es diesmal
besser. Obwohl man schon Puffer einplant,
ja,
weiß
natürlich,
ja, was kommt,
klar, 30%, aber dann natürlich wieder doch alles mehr geworden. Genau, und ja, das hat auch mit der Förderung gut funktioniert, obwohl es sehr aufwendig ist. Also man kriegt das Geld nicht geschenkt, das will ich nur noch mal allen sagen, die denken, dass man das so nebenbei machen kann. Nein, also das ist wirklich auch schon, man muss das sehr klug einsetzen und das ist ein viel Arbeit und Aufwand zu Recht auch, dass man, was man mit diesem Geld macht. Und wir haben das aber, glaube ich, ganz gut eingesetzt. Und die Dame von der Förderbehörde, die war sehr beeindruckt und hat dann gemeint, also man sieht, sie haben wirklich jeden letzten Knopf hier in das Haus investiert, das sieht man wirklich. Also, die war sehr beeindruckt, was wir halt alles gemacht haben und wie wir das verwandelt haben, auch das Haus. Das war eine komplette Verwandlung von wirklich so einem kleinen Siedlungshaus zu einem, nach dem 30er-Jahre-Entwurf, zu einem modernen Haus, das aber auch wieder nicht auffällig, keine Krawallarchitektur ist. Auch das war uns beiden wieder wichtig, Dirk und mir und natürlich auch Thomas, weil man will ja da nicht irgendwelche UFOs schaffen in den Dörfern, die, natürlich will man was Besonderes machen und was einen Designanspruch hat, aber man will ja auch da keinen Fremdkörper schaffen. Das finde ich auch merkwürdig.
Ja, das ist total wichtig. Also wir waren ja eben auch da und haben das Haus angeschaut und schräg gegenüber steht das gleiche Haus sozusagen, wie es früher aussah. Und wenn man sich wirklich umdreht, das Haus gegenüber anschaut und dann die kleine Acht anschaut, ist es ja wie ein Vorher-Nachher-Effekt. Und es ist total irre, wirklich was aus diesem Ursprungshaus geworden ist. Und das, ich glaube, ich will jetzt gar nicht mir überlegen, was Thomas sich da gedacht hat, aber was man sieht ist, dass dieses Haus komplett auf das Wichtigste reduziert wurde. Es hat irgendwie, Schnörkel hatte es vorher auch nicht, aber es wurde irgendwie alles begradigt. Also ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, was ich damit meine, aber es ist alles schlicht, es gibt gerade Linien, es ist alles, was klein war, wurde größer gemacht, damit es eine andere Wirkung bekommt. Also es ist wirklich irre, was aus diesem Haus geworden ist.
Danke. Und es, ja, genau, es ist so konzentriert. Ne? Man hat unten diesen einen Raum mit diesen Funktionstaschen und dann oben die Schlafzimmer und ein kleines Bad und that's it. Aber mehr braucht man eigentlich auch nicht. Man braucht einen gemeinsamen Raum, wo man gemeinsam essen kann, abhängen kann, um den Kamin rum und einfach eine gute Zeit zusammen verbringt. Und für so ein Wochenende oder Ferien. Und es hat einen schönen Garten, wo man einen tollen Ausblick hat. Es ist einen schönen Blick in die Landschaft und dann eben diese kuscheligen, sehr cozy. Also ich finde die schon auch luxuriös, die Schlafzimmer, weil die so in einer Farbe und eingebaute Schränke und bequeme Betten und ein Riesenfenster und also nochmal ganz anders als das Schwarze Haus, aber eben auch wieder diese einfache Formsprache schon, aber trotzdem jedes Detail auch durchdacht und trotzdem merkt man auch, dass das Haus eben nicht so viel will, dass es wirklich nur durch die Materialien und durch die Farben und durch die Kupertur wirkt und durch das Split-Level auch ein bisschen Grandezza bekommen hat, aber eben innerhalb dieses Siedlungstypus und Kubus. Und das finde ich eben, das ist ganz großartig gelungen von Thomas, dass er das so konzipiert hat.
Split-Level liebe ich ja. Also ich würde ja am liebsten selbst in so einem Mid-Century-Haus wohnen. Auch Split-Level, einfach schöner großer Kamin. So, leider haben wir das nicht gefunden. Aber warum ist es eigentlich abhanden gekommen? Das ist irgendwie in den 70ern, 60ern war es eine Riesennummer. Und irgendwie ist es aber verschwunden.
Aber ich glaube, weil es halt in Deutschland doch immer mit praktisch quadratisch gut, also eine Sache ist. Und die andere Sache ist tatsächlich, es ist, habe ich vorhin, also es ist nicht so altersgerecht. Also ja, gut, mein Vater, der 93-Jährige, der hatte echt seine Mühe, da immer runterzukommen, die drei Treppen und wieder hochzukommen. Also das ist, glaube ich, schwierig. Aber ansonsten ist es natürlich großartig. Ich finde es auch gut, weil man sozusagen nochmal so einen Raum im Raum hat, ja, und genau, so eine Abgrenzung und so ein Gefühl. Also so ein, auch ja, so eine gewisse Grandessa und dieses Mid-Century-Gefühl auch hat, weil wir es halt daher kennen. Also ich finde es auch toll. Ich glaube, es ist wirklich, dass viele, viele Dinge verschwunden sind, die einfach nicht so praktisch sind in Deutschland und in Deutschland schon sehr auch auf Form follows Function.
Ja.
Und da sind wir wieder beim Bauhaus.
Ja, wieder beim Bauhaus.
Genau. Und was natürlich großartig ist, wenn man irgendwelche Schnörkel weglassen kann, die kein Mensch will und braucht, aber eben auch, also auch so eine, aber eben man darf, es hat so eine gewisse Verspieltheit, die deutsche Architektur mit diesem White Cube Architektur der 90er Jahre vielleicht einfach eine Zeit lang auch gar nicht geschätzt hat. Und ich glaube aber, diese Verspieltheit und diese Individualität kommt gerade seit ein paar Jahren auch wieder. Mhm. Auch natürlich durch solche Architekten wie Thomas Kröger und andere Architekten und Architektinnen, die das ein bisschen wieder mehr beleben und wagen auch. Und auch Menschen, also Bauherren und Bauherrinnen, die das auch wagen dann einfach und sich nicht irgendwie nur der reinen Funktionalität unterwerfen und das einfach riskieren.
Split-Level ist verschwunden, aber verschwunden sind nicht Fernseher bei euch, sondern es gab einfach keine, richtig?
Richtig, es gab nie Fernseher. Ich bin kein großer Fan von Fernsehen. Ich finde, also heute sowieso, ich meine, es hat jeder sein Smartphone und sein Pad und seinen Rechner dabei. Zeitlang hatten wir schon überlegt, ob wir so ein Video einbauen, damit man das so an die Wand werfen kann. Aber dann haben wir eigentlich gedacht, nee, wir brauchen kein Video. Das ist die Landschaft des Videos. Und tatsächlich hatten wir mal einen Gast, der sich beschwert hat, weil da die Fußball-Weltmeisterschaft war. Ich glaube, es war auch 2014. Mhm. Ja, den haben wir dann einen kleinen Nachlass gegeben am Ende nach einer 3-Seiten-Mail. War auch gut. Ja. Aber nee, also es ist tatsächlich ein Konzept von uns. Keins der Orte, also der zwei Orte, beide haben keine Fernseher, weil also man müsste das ja dann irgendwie verstecken, weil welcher Fernseher ist wirklich schön. Und also so, dass es ein Möbelstück wäre, das man akzeptieren könnte. Und ich finde, man soll da nicht Fernsehen, sondern sich unterhalten mit seinen Freunden sein, mit der Familie sein, zusammen kochen. Ja. Braucht man kein Fernsehen. Ich finde, in so einem Landhaus, ja klar, gibt es Winterabende, wo es um 4 schon dunkel ist und dann man denkt, am liebsten dann kann man ja immer noch auf seinem iPad oder seinem Smartphone irgendwas machen oder vorm Feuer sitzen, ne? Also, genau. Oder in die Badewanne gehen. Also ja, da bin ich etwas rigoros und das werden wir auch nicht machen. Und wenn es auch uns Punkte kostet in der Rankingliste, das ist mir egal, weil ich finde, das wissen die Leute auch, steht ja auch nicht bei uns in der Ausstattung drin.
Ja, richtig.
Und fragt auch niemand danach.
Sehr gut. Kommen wir zu eurem aktuellen Projekt, nochmal ganz kurz zumindest, weil wir sitzen nämlich hier in der Box und du wirst erklären, was das ist und wo sie steht und warum sie da steht und was aus diesem Projekt, wo wir jetzt hier sind, wird.
Genau, das Projekt ist eigentlich Arbeitstitel immer noch das Pyrol. Da haben wir, also das ist eine Scheunentrakt, also zwei Scheunen hintereinander, es waren alte Ställe. Die habe ich eigentlich gefunden für einen Künstler, Freund, der sich das dann aber doch nicht zugetraut hat, diese große Fläche zu bewältigen. Und dann aber haben Dirk und ich uns gesagt, das ist eigentlich das, was wir von Anfang an gesucht haben. Okay. Eine Scheune.
Ja, das ist ja der Traum von vielen. Das war unser Traum damals vor dem Fachhaus, aber wir haben keine gefunden.
Genau, und wir haben die eben dann auch gefunden, also eigentlich für ihn. Und dann ist er zurückgetreten und dann haben wir gesagt, nee, also diesen Ort, und das ist auch am Waldrand, also da ist ein Wald zwischen Dorf und uns und auch weg vom Dorf. Allerdings haben wir auch eine Nachbarin, das bin ich auch froh drum. Der ist so schön, den können wir jetzt nicht mehr loslassen und haben sehr allmählich dann überlegt und auch weil es Außenlage ist, wie wir da das erhalten können als Ort, auch mit Feldsteinen. Wir haben eine über 70 Meter lange Feldsteinmauer. Die eine Scheune ist von 1880, die andere von 1920. Oder Stall, es ist als Stall geplant gewesen. Da gehörte auch ein Herrenhaus dazu. Das ist geschliffen worden leider in den 50er Jahren. Gibt es aber Bilder dazu noch. Es war wahrscheinlich auch mal ein Rittergut. In der Schmettau-Karte ist es als Gut hier. Also es ist ein Ort, der schon länger besiedelt ist offensichtlich und immer alleine besiedelt war, also Alleinlage hatte. Und da haben wir gesagt, nee, wir entwickeln jetzt diesen Ort eben nach unserer Fasson. Und das ist ja riesig. Also haben wir erstmal gesagt, wir können gar nicht alles ausbauen. Wir bauen auch Kaltraum. Das heißt, vorne der Altstall wird ein Kaltraum werden, wo Veranstaltungen oder einfach nur, wo man arbeiten kann. In der Mitte wird es einen Indoor-Garten geben, einen sogenannten römischen Garten, der wieder mit Rainer Elstermann zusammen geplant werden wird, mit wirklich ohne Dach, und die 4 Meter hohen Mauern stehen drumherum.
Toll.
Hier gibt es ein Studio, ein kleines und ein größeres Studio, und wirklich auch 200 Quadratmeter da eine Raum mit relativ vielen Fenstern, das eben so viele wie die alte Fassade eben zulässt. Und wir wollen den Charakter, und das war auch die Auflage von der Baubehörde, den Charakter erhalten von dem Ort. Und da gibt so viele unterschiedliche Baumaterialien, weil das der Ort natürlich eine Geschichte hat als Stall, und da sind viele Interventionen passiert. Mal war es ein Heulager, dann war es ein Bullenstall, dann wurden Kälber, dann war es wieder ein Heulager. Also, und das wollen wir auch die Spuren lassen, und aber natürlich auch eine moderne Wohnraum oder ein Studio draus machen. Hier sind Rehe vorm Fenster, und wir haben jetzt hier, damit wir hier arbeiten können, seit wir die Baugenehmigung bekommen haben, haben wir so eine Art Arbeitsraum hier eingebaut, eine sogenannte Holzbox. Man kann sich das vorstellen wie so einen Holzcontainer, einen großen 50 Quadratmeter, der der ist auch leicht zu beheizen, hat auch ein bisschen Strom, und wir sind hier wie in so einem großen Holzclamping.
Ja, genau, die Box steht nämlich einfach im Stall. Sitzen in einer Holzbox mit Boden, Wänden, Decke, beheizt mit allem drum und dran, die interimsmäßig gebaut wurde. Das kann man sich vorstellen wie so ein Baubüro eigentlich, nur dass es viel tausendmal cooler aussieht. So, und es steht hier mittendrin.
Genau, und das sind die Fenster, die Schiebefenster sind von alten Baustellen, die eben sich vermessen wurden. Baumaterial kann wieder abgebaut werden. Es ist alles Vintage oder geschenkte Sachen, damit wir das auch dann leichten Herzens wieder abbauen können hier, wenn dann das Studio fertig ist. Aber um einfach hier eine Station zu haben, um das zu planen und auch das auszubauen, auch muss man ja auch hier Menschen beherbergen, die dann hier bauen. Haben wir schon angefangen, sind schon mittendrin und hoffen, dass wir so in 2 Jahren so einigermaßen fertig sind. Aber wir wissen es noch nicht genau, was es so bringt. Und das ist dieses Interimsgefühl, also dass diese Zeit, in der man eben zu wenig will, also wo einfach man hier nur einen Platz will und noch nicht so fertig ausgeführt ist, das ist einfach, das ist immer so ein ganz toller Zustand. Das ist wie so eine Art Verliebtsein, und man ist aber noch nicht in der Ehe und man weiß noch nicht, was auf einen zukommt.
Ja, man lernt sich noch kennen.
Und es ist so wirklich so ein ganz schönes Gefühl. Also bei beiden Häusern, bei beiden Projekten gucken wir da auf diese Phase auch, wo es mühsam war und man wirklich geflucht hat und so viel noch
alles,
und teurer.
Ja.
Aber es war immer so eine ganz aufregende Phase, die einen so inspiriert hat. Und das ist jetzt wieder so. Also wir sind hier, kommen immer wieder mit neuen Ideen um die Ecke und so, und müssen uns ja gegenseitig immer wieder runterbringen, Dirk und ich. Und
sehr gut.
Dass wir, und natürlich auch wieder in Rücksprache mit Thomas, also er hat uns hier jetzt nur beraten, nicht den kompletten Plan gemacht, den haben wir dann zusammen entwickelt, aber weil hier auch nicht so viel eingegriffen werden soll. Also dürfen wir gar nicht, weil das hier eben erhalten wird. Das ist die Auflage. So eine Art, nicht Denkmalschutz, aber das nennt sich Kultur. Bauen im eine Kulturlandschaft. Ich habe es vergessen, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Also auf jeden Fall ist es eine eine Vorstufe von
Denkmalschutz.
Denkmalschutz ja. Und ist nicht so streng und erlaubt, aber man muss die bestimmte Auflagen auch einhalten.
Ja. Genau. Und ich wollte deswegen auch mit dir zumindest kurz drüber sprechen, weil das wird ja auch des Tourismusmarktes zugeführt sozusagen. Also ihr werdet ja auch hier Bereiche vermieten.
Genau.
Dann in Zukunft, es wird ein Teil für euch sein, auch für später irgendwann ein möglicher Plan. Wobei, man könnte auch ins Schwarze Haus ziehen später.
Man kann später auch ins Schwarze Haus ziehen, ja.
Genau, also dann ist die Auswahl auf jeden Fall. Man könnte auch in die kleine 8 ziehen.
Man könnte auch in die kleine 8 ja. ziehen, genau. Aber wir finden hier den Ort halt, weil das hier so wirklich wie tatsächlich wie in der Wildnis ist, ein bisschen die Natur sehr nah ist hier. Ist es hier einfach sehr reizvoll zu sein. Natürlich ist im Schwarzen Haus auch die Natur sehr nah. Und auch in der kleinen 8 ist es ein sehr schöner Ausblick. Aber hier hat man so das Gefühl, man kann so machen, was man will und hat eben keine Nachbarn. Und ja, wobei wir auch großartige Nachbarn haben hier in den Häusern, will ich gar nicht sagen. Aber es ist trotzdem hier das Gefühl, man hat so das so einen Bereich für sich und das ist natürlich ein wahnsinniger Luxus.
Ja, ich glaube, das kann man auch gut verstehen, wenn man jetzt zuhört. Links neben dem Hof ist ein See. Geradeaus guckt man in einen super schönen Wald. Also das ist egal, wo man rausschaut, man sieht Grün und Natur. Also das ist schon ein Traum.
Genau, und auch mit entsprechenden Seevögeln und so, wobei auch die Trockenheit hier natürlich den See schon sehr schrumpfen hat lassen. Mhm. Also bestimmt um 1,80 ist das hier gefallen in den letzten 7 Jahren. In den 70ern sind die Leute hier geschwommen, jetzt ist es vielleicht noch Gummistiefel hoch, also für die Seevögel gut, aber also zum Baden nicht. Man merkt schon hier auch, wie trocken die Gegend hier ist, aber es ist einfach ein sehr, sehr schöner Ausblick hier. Und wie halt in sehr vielen Gegenden hier ist die Natur einfach sehr gegenwärtig und einfach auch die Vögel noch viel, viel intakter, die Vogelwelt, wie in anderen Gegenden, die sehr viel industrialisierter sind.
Kommen wir zurück zum Schwarzen Haus und auf den Kerngedanken des Podcasts. Mich interessiert immer, wie fühlt sich das Haus an, wenn ich da bin, wenn du da bist, wenn Gäste da sind? Was gibt einem dieses Haus? Und wenn du möchtest, auch die Frage zu der kleinen 8. Wie fühlt sich die kleine 8 an, wenn man da ist?
Dann kommen wir erstmal zum Schwarzen Haus.
Genau, ja.
Also mir fallen so zwei Wörter ein. Also einmal, wenn man da hinkommt, ich atme da immer erstmal aus. Also ich komme an und mache dann... Weil es ist durch diesen schwarzen Rahmen und durch diese Landschaft hat man so das Gefühl, man kann ausatmen. Man kann wirklich loslassen. Also das ist so das Gefühl. Und man fühlt sich gar nicht wie in irgendeinem Land verhaftet. Also man fühlt sich international, hat meine Freundin gesagt. Man fühlt sich ja so international. Also es könnte auch irgendwo in Utah stehen oder in der Schweiz oder in Polen, in den Masuren oder in wo auch immer. Also es ist so,
das stimmt.
So wenig, man denkt gar nicht, weil es hat keine anderen Architekturkubaturen, die man irgendwie zuordnen könnte. Es ist ein Kiefernwald zu sehen, es sind Hügel zu sehen. Also es kann eigentlich fast überall sein. Das ist auch das Schöne, dass man sich so selber gar nicht verorten kann. Man schwimmt so irgendwie in irgendeiner Landschaft. Das ist so das, was mir im Schwarzen Haus und dann eben, dass es so schlicht ist und diese schwarzen Flächen, also dass es wirklich so radikal einfach ist. Zu reizarm auch, wie die Landschaft. Es ist einfach auch reizarm.
Es beruhigt auch den Geist.
Genau, es beruhigt den Geist total. Deswegen kommt man da erstmal zum Atmen. Und die Leute werden immer wahnsinnig müde, wollen sich aufs Sofa setzen und machen Nickerchen. Also so sagen, das mache ich normalerweise gar nicht. Ich weiß nicht, ich bin hier sofort weggedöst, so als ich die Vögel gehört habe. Und
wie schön.
Das ist so diese Entspannung. Und das finde ich im Schwarzen Haus eben immer wieder. Ich gehe rein und immer wieder habe ich das Gefühl. Und ich glaube, den Gästen geht es ähnlich. Zumindest die sich irgendwie darauf einlassen können, auf den Moment. Ist ja immer oft so, man geht in ein Haus und muss man erstmal so einen Moment innehalten und das begreifen. Und so erstmal gucken, bevor man sich irgendeinen Gedanken macht. Und dann in der kleinen Acht ist wirklich so, das hat so was Geschütztes und ja, so wie so eine Art kleines Schmuckkästchen, das so in der Landschaft ist. Man ist so geschützt, aber guckt so raus in die Landschaft und fühlt sich so ganz geborgen, weil eben so viel Naturmaterial und so viel Naturfarben da sind und hat so was auch, was Beruhigendes, aber so was ganz Gemütliches.
Du hast eben gesagt, so wie so ein Körbchen, so ein Fruchtkörbchen.
Ja, wie so ein Fruchtkörbchen. Genau, ist es, und es hat so was ganz, es ist so sehr, sehr gemütlich. Also das Schwarze Haus ist schon radikaler in der Einfachheit und hat auch so was Sperriges ein bisschen, was natürlich auch hilft dann so, dass der Geist sich mehr entfalten kann. Und die kleine Acht ist so gemütlich. Also das ist so, hat so was ganz Entspannendes auch, aber auf eine andere, weil es so cozy ist einfach. Und auch durch die Textilien und das Riesensofa und die, also wirklich nur Naturfarben, die, also kommt auch die Landschaft zur Geltung, aber ist nicht so radikal und dadurch einfach so ganz, ich suche gerade noch das Wort, das mir im Kopf ist, es hat so was Harmonisches auch, so wenn man kommt so in so eine Harmonie, die nochmal anders ist als im Schwarzen Haus.
Ich kann nur jedem sagen da draußen, schaut euch die Häuser an. Wir werden natürlich in den Showlinks die, ja, es ist wirklich, sie sind beide einfach toll und ich weiß jetzt schon, das dritte Objekt und Projekt wird auch wunderbar. Ja, also wir verlinken die Links in den Shownotes, damit jeder euch findet. Wir können, ich kann an der Stelle nur sagen, schaut's euch an, fahrt hierher. Es ist wirklich, also erstens ist die Landschaft echt eine Überraschung. Ich war auch noch nie in der Uckermark vorher. Es ist einfach wirklich toll und die Häuser sind beide sehr, sehr außergewöhnlich. Und ich würde sofort gerne Urlaub machen. Vielleicht machen wir das auch mal irgendwann.
Ja. Immer gerne. Seid herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
Vielen Dank.
Dass wir uns getroffen haben. Dass wir die tollen Häuser vorstellen dürfen hier bei uns im Podcast. Und liebe Zuhörer da draußen, jetzt brauchen wir nur noch von euch zwei Dinge. Erstens, dass ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und dass ihr mindestens eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibt, damit wir ihn weitermachen können und ganz viele Leute diesen Podcast hören. Also liebe Johanna, nochmal vielen Dank.
Ja, ich danke dir, lieber Holger. Es ist schön, dass ich das mal vorstellen konnte. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht.
Sehr gut.
Bin ganz bisschen aufgeregt gewesen. Aber,
Lief aber richtig gut, ja. Okay, liebe Zuhörer, danke schön fürs Zuhören und alles Gute da draußen. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich euch einen Partner unseres Podcasts vorstellen. Stell dir vor, du bist auf Reisen und dein Gepäck geht verloren. Ein Albtraum, oder? Mit EverTag bleibst du in diesem Fall ganz gelassen. EverTag ist ein digitaler und nachhaltiger Koffer- und Reisegepäckanhänger, der dir hilft, dein Gepäck sicher zurückzubekommen. Der Anhänger in EC-Kartengröße verfügt über einen individuellen QR-Code, den du mit deinen Kontaktdaten ganz easy über dein Smartphone verknüpfen kannst. Geht dein Gepäck verloren, kann der Finder den QR-Code scannen und erhält die von dir freigegebenen Informationen, um dich zu kontaktieren. Das Beste daran, deine persönlichen Daten sind nicht öffentlich einsehbar, sondern nur über den QR-Code abrufbar. Du kannst deine Kontaktdaten jederzeit und von überall aktualisieren, sogar dann, wenn dein Gepäck bereits aufgegeben ist. So bleibt deine Privatsphäre geschützt und du reduzierst das Risiko von Reisekriminalität. Gefertigt aus recyceltem Kunststoff und ausgestattet mit stabiler Metallhülse ist der EverTag nicht nur umweltfreundlich, sondern auch langlebig. EverTag braucht keine App und keine Batterie und er funktioniert weltweit, egal wo dein Koffer sich befindet. Für euch gibt es jetzt ein exklusives Angebot. Mit dem Rabattcode hausgeflüster-15 erhältst du 15% Rabatt auf deine Bestellung bei ever-tag.de. Für Unternehmen gibt es EverTag auch im eigenen Corporate Design. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit, die ihr mir und meinen Gästen geschenkt habt. Das ist für uns sehr wertvoll. Was außerdem wertvoll ist, eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast, um die ich euch hiermit herzlich bitte. Denn dann hören immer mehr Menschen Hausgeflüster. Am besten abonniert ihr den Podcast auch direkt, damit ihr keine Folge mehr verpasst und außergewöhnliche Ferienhäuser und die Menschen dahinter kennenlernt. Denn sind wir mal ehrlich, Ferienhausurlaub geht immer.
Dieser Podcast wird produziert von Bebbio Lohmann.